Bock mehr auf Gefängnis. Bevor ich da noch mal reingehe, lasse ich mich abknallen oder ich töte.
Aber Tom, es ist doch nur eine Podcast-Aufzeichnung. Meinst du nicht, du übertreibst ein bisschen?
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ja, meine liebe Anna, für manche ist es möglicherweise nur eine Podcast-Aufzeichnung. Für andere ist es der schlimmste Knast der Welt. Zumindest, wenn einen das Diktat der Neuveröffentlichungen zwingt, sich so einen Haufen Mist anzugucken, wie das, was da von Kida Koda Ramadan als Banküberfall-Miniserie namens Testo in der ARD-Mediathek gelandet ist.
Darüber werden wir reden, aber noch nicht jetzt unser ganzes Pulver verschießen.
Ach, atmen, ich muss noch atmen.
Genau so werden wir auch über eine andere Serie reden, die ein bisschen mehr Budget hatte, produziert von ein bisschen größeren Namen, Steven Spielberg und Tom Hanks. Masters of the Air, jetzt neu auf Apple TV+.
Und das ist dann nicht mal der einzige Spielberg in dieser Woche, denn auch im Kino hat er mitgemischt im Remake oder der Neuauflage seines eigenen Films Die Farbe Lila, fast 40 Jahre nach dem Original. Hier war Mr. Spielberg dieses Mal jetzt nur, Anführungszeichen, nur noch als Produzent an Bord, Regie geführt hat, wie es sich 2023/24 für eine schwarze Story gehört, dieses Mal natürlich auch ein schwarzer Filmemacher, Samuel Basavule, mit dem hast du drüber gesprochen und der wiederum ist nicht mal unser einziger Gast heute.
Nee, wir sind noch ein zweites Mal im Kino, damit es gerecht bleibt. All of Us Strangers startet ebenfalls diesen Donnerstag, ein Film, in den ich mich sehr verliebt habe und deshalb auch sehr gerne, mit dessen Regisseur Andrew Haig und seinen beiden Hauptdarstellern, Achtung, du kannst jetzt schreien, Andrew Scott und Paul Mescal gesprochen habe.
Die Frau Wollner, sie macht mich fertig. Wir genießen uns da bitte in aller Ruhe der Reihe nach von vorne nach hinten durch und fangen bitte mit dem gerade erwähnten Dreigestirn an, ne? Donnerstag ist ja Altweiber. Die Rheinländer, Rheinländerinnen wissen, was das ist. Alle anderen dürfen gerne nachher mal sich kulturschlau googeln. Ich halte kurz fest, es ist Anfang Februar und die liebe Anna macht jetzt schon den Sack zu und sagt, melancholischer geliebt als in All of Us Strangers wird sich dieses Jahr nicht mehr. Na, zum Glück können wir das ab Donnerstag jetzt alle überprüfen.
Ja, und wenn ich euch mit dieser Catchphrase noch nicht habe, dann werfe ich jetzt noch die zwei Namen in die Runde, bei der es bei einigen von euch vermutlich wirklich zu Schnappatmung kommt. Bei Tom hat es eben schon geklappt. Ich meine nicht Timothy Chalamet, ich meine Andrew Scott und Paul Mescal.
Der eine von den beiden ist einigermaßen bekannt geworden als Pater in Fleabag, der großartigen Serie von Phoebe Waller-Bridge. Allerdings für mich wird er in erster Linie forever Jim Moriarty sein.
Das stimmt natürlich.
In Sherlock als genial fieser Gegenspieler von Dinklebridge Cumberbatch. Und der andere eben erwähnte, also Paul Mescal, ja, den werden einige von euch vielleicht aus der wunderbaren Serie Normal People kennen. Er war letztes Jahr für After Sun sogar für einen Oscar nominiert, einen Film, den leider kein Mensch gesehen hat, da außer Anna Wollner. Das liegt aber einfach daran, dass du jeden Film immer siehst.
Zumindest mit Paul Mescal, ja.
Außer dir, hat ihn noch jemand außer dir gesehen?
Ich kenne drei, vier Menschen, die es getan haben.
Ja, gut, okay, also ja. So, und die beiden spielen jetzt also zusammen in deinem neuen Lieblingsfilm. Ich meine, mit wem hast du dich noch heimlich ohne mich getroffen? Sie wollen mich wohl verhohnepiepeln.
Ja, nichts läge mir ferner, aber ja, ich habe mit den beiden gezoomt und mit Regisseur Andrew Haig. Bei dem bekomme ich auch ein bisschen Schnappatmung, weil ich seine Filme als Regisseur so toll finde. 45 Years über eine zerbröckelnde Ehe lief vor ein paar Jahren auf der Berlinale. Mhm. Weekend über einen One-Night-Stand, der zu einem Wochenende wurde. Oder Lean on Pete, ein Film, den ich in Venedig gesehen habe. Da spielt ein Pferd die Hauptrolle.
Und damit haben wir noch drei weitere Filme auf der Liste, die ich nicht kenne, aber das heißt ja immer nichts. Ich möchte das gerne selber einschränken. Ich vergesse ja auch viel, ne, das Alter und so. Also All of Us Strangers, soweit kann ich mich aber sehr gut erinnern, hat keine Oscar-Nominierung, was für dich selbstredend ein Skandal ist. Aber immerhin 6 BAFTA-Nominierungen, also die Brits, die britischen Oscars. Was, liebe Anna, ist denn das jetzt bitte für ein Film?
Ja, ein Film, bei dem ich jetzt schon die Triggerwarnung mitgebe, doch bitte Taschentücher mitzunehmen ins Kino. Das ist nämlich ein Film voller Einsamkeit, voller Trauma auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Das ganze Klugscheißerwissen für Angeber basiert lose auf dem Roman Sommer mit Fremden vom japanischen Autor Taichi Yamada. Das hat er 1987 veröffentlicht. Keine Angst, da war ich 3 und du
Ich ungefähr.
Du auch?
Ich auch.
Das Buch ist jetzt von Haig in die Gegenwart geholt worden, also spielt im Hier und Jetzt, und er hat es auch ein bisschen persönlich modifiziert und angepasst. Es geht um Adam, der eben von Andrew Scott gespielt wird. Das ist ein Drehbuchautor in seinen 40ern, der in so einem typischen neuen Londoner Hochhaus wohnt, das gerade aber noch so halb im Bau ist und deswegen eigentlich fast vollständig leer steht. Es sind nur ein paar Wohnungen bewohnt, unter anderem eine von Harry, der ist wesentlich jünger, und der steht eines Tages mit einer Flasche Schnaps in der Hand vor Adams Wohnungstür.
Drink? Japanisch. Angeblich der Beste der Welt, aber ich kann ja nicht sagen, wieso.
Nein, danke.
Na schön. Okay, kann ich trotzdem reinkommen? Wenn ich auf einen Drink, dann mach für irgendwas anderes Schönes.
Es ist ziemlich direkt, ziemlich forsch, aber auch dann irgendwie wieder nicht. Tatsächlich, die beiden schlafen miteinander immer wieder. Das ist jetzt keine richtige Beziehung, eher so ein unverbindliches Verhältnis. Und trotzdem eine ganz, ganz tiefe Liebesgeschichte. Und neben dieser ersten offensichtlichen Liebesgeschichte gibt's noch eine zweite. Denn Adam, der hat mit gerade mal knapp 12 Jahren seine Eltern bei einem Autounfall verloren. Das ist über 30 Jahre her. Und als er dann zu Recherchezwecken vor seinem eigenen alten Elternhaus steht, in der Gegenwart, wird er von den Eltern reingebeten, die immer noch so alt sind wie damals, als sie starben, Mitte, Ende 30.
Also quasi sogar etwas jünger als er letzten Endes. Er in seinen 40ern, seine eigenen Eltern in den 30ern, habe ich richtig verstanden. Das erinnert fast unweigerlich tatsächlich ein bisschen an The Sixth Sense und ich sehe tote Menschen. Wie vermischt dieser Film jetzt diese, oder sind es überhaupt zwei Ebenen?
Ja, das raus, ja, egal. Es ist tatsächlich mit diesen beiden Ebenen eine Geistergeschichte, aber jetzt keine Geistergeschichte, bei der du dich erschrecken musst.
Keine Toten mehr.
Sondern eben im Sinne der Traumaaufarbeitung. Denn Adam, der wurde als Kind gemobbt, weil er damals schon wusste, dass er schwul ist. Und er hatte aber nie die Gelegenheit, sich vor seinen Eltern zu outen. Und jetzt mit Mitte 40 begegnet er ihnen verändert, reifer und auch auf Augenhöhe wieder.
Du warst noch ein Kind und jetzt nicht mehr. Du siehst ganz anders aus, aber bist immer noch du. Ich dachte, du wärst behaarter. Wie dein Dad.
Ah ja, entschuldige.
Ich stehe auf behaarte Männerbrüste.
Aha.
Gott, weißt du, an wen du mich erinnerst?
An wen?
Du siehst genau aus wie mein Dad. Jedenfalls habe ich ihn noch genauso in Erinnerung. Ist das nicht absolut irre? Als würde ich euch beide genau zur gleichen Zeit sehen.
Ja, die Reaktion seiner Eltern auf sein Outing hat was Heilendes für ihn. Etwas, was er schon früher gebraucht hätte, um mit seinem Leben weitermachen zu können. Und hätte das damals schon geklappt, wäre er jetzt an einem anderen Punkt.
So, kleine Klugscheißerfrage von mir. Denn diesen queeren Subtext des Films, das habe ich zumindest dann auch schon gelesen, den gibt es in der Romanvorlage ja wohl nicht. Regisseur Andrew Haig ist selbst schwul, war es ihm deshalb wichtig, so diese Konfliktkomponente des Films eben auch auf einer queeren Ebene mit einzubauen?
Für ihn ist es tatsächlich die Essenz. Also auf der einen Seite einmal die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, also die Möglichkeit, mit Menschen zu sprechen, die man viel zu früh, viel zu jung verloren hat. Die müssen ja nicht immer gleich tot sein, die können ja auch einfach woanders leben. Aber eben, weil es für ihn persönlich sehr eng mit seiner eigenen Biografie verbunden ist, auch auf dieser zweiten Ebene.
I always feel like the idea is that you come out and then suddenly everything's fine in your life and you're just openly who you are. Of course, that's not how life exists. You're constantly trying to battle with being known and understood and loved, I guess, and accepted for who you are. And I think for Adam, that sort of trauma somehow got connected with his parents not knowing him, not understanding him, not being part of his life as he grew up and got older. And I also think that so much of what goes on in our lives is based on the trauma we have experienced. So that trauma can be big and small. So it can be the huge loss of losing your parents when you were young, which is an enormous trauma. It can also be someone that someone said. It can be someone that picked on you at school. It can be, there's so many reasons why we struggle against things. And I just like the idea that for Adam, all of this got entwined together and he doesn't even know what the solution is or how to get out of it. But somehow in this story, essentially bringing love into the equation again helps to sort of soften that like pain, I suppose, that ball of something that's within him.
Ja, diese Traumaaufarbeitung, die hier sehr melancholisch, sehr zurückhaltend stattfindet, betrifft aber nicht nur ihn, also den Regisseur Haig, sondern tatsächlich eine ganze Generation. Es gibt zum Beispiel im Film einmal den Kommentar von Andrews Mutter, von Adams Mutter, über die Seuche. Und damit ist natürlich der HIV-Virus gemeint, der Anfang der 80er Jahre ein sehr großes Thema in London war. Und das verarbeitet er einfach in dieser zeitlichen Ebenenverschachtelung.
As a queer person, sometimes you have a different relationship with time, I think, especially, maybe it's different for young queer people growing up now, I think it probably is, but for a certain generation of queer people, we sort of had no time scale of anything. Like our teenage lives seemed to end up being in our 20s, and we didn't have the markers of like, oh, I'm going to get married, I'm going to do this, and I'm going to have kids. And again, it's different now, but back then it wasn't. So I feel like we have a slightly strange relationship with time. I also just think that I've always been so aware how the past has been dragged into my present in every moment of my present. Like every time I do something or say something or act in a certain way, I'm like, I kind of know why I'm doing that. And even though you could intellectually understand what has formed you as a person, that doesn't mean that you can always deal with it. You know, or face it even. And so in a weird way, I think for Adam, and I guess for me, it's sort of like a strange metaphysical therapeutic exercise into literally go back into the past, reparent, unpick things, move forward. And so in that basis, it's been sort of interesting and magical, which I guess is what the film is trying to be.
Ja, das finde ich gelingt ihm auch.
Dann will ich jetzt bitte aber endlich über Andrew Scott und Paul Mescal sprechen, die halt Adam und Scott spielen. Ist ein bisschen namensverwirrend,
ja,
dass der eine mit Vornamen so heißt, wie der Schauspieler mit Nachnamen heißt. Du hast auch schon erwähnt, mit den beiden gezoomt, also mit beiden zusammen. Ich kann mir Schlimmeres vorstellen.
Ich mir auch, zumal die beiden wirklich aussahen, als seien sie gerade entweder von der Zahnprophylaxe gekommen oder aus dem Bett.
Moment. In welcher Dimension sieht man, wenn man von der Zahnprophylaxe und aus dem Bett kommt, gleich aus?
Also die waren beide komplett in weiß gekleidet, also zumindest obenrum. Unten habe ich es nicht gesehen. Also Scott, der hatte einen sehr weißen, sehr tief ausgeschnittenen Lacoste-Pullover an. Mescal war noch ein bisschen lässiger. Ja, ich habe ausnahmsweise mal auf die Klamotten geachtet, hättest du auch. Mhm. Und die beiden waren aber so total aufeinander eingespielt, ergänzend geantwortet, zum Beispiel auf die Frage, warum sie bei dem Film unbedingt mitmachen wollten.
It was entirely original, the script. Very, very singular. It sort of incorporated what seemed to be like six different genres in one. It was incredibly moving. It's got metaphysical in it. It was almost horror elements, ghost story elements in it. I knew that it was going to be an absolutely incredible opportunity for the four actors,
yeah,
who play these characters. And Andrew Haig is a filmmaker that
extraordinary director
is just extraordinary. Yeah. So it was really easy. As Paul was saying the other day, these things aren't sometimes choices. You just go, yeah, I'm not choosing to do
this.
I have to do it. Yeah.
Yeah, I second everything that he said. And I think the main thing that jumped out to my head when I read it was just how playable all of the scenes were. The dialogue was excellent. And like selfishly as an actor, that's kind of the first thing that I always look for.
Yeah.
Ja.
Ja, das Zusammenspiel zwischen Scott und Mescal ist Wahnsinn, wie die beiden es wirklich innerhalb kürzester Zeit schaffen, nicht nur eine körperliche Nähe, sondern auch eine emotionale Nähe aufzubauen auf der Leinwand. Und Scott spielt diesen Adam wirklich verschlossen und offen zugleich und Paul Mescal mit so einer ganz eigenen Note, wie sie das hingekriegt haben.
I think we were just very supportive of each other and sort of, I don't know, in a way, I think we just have a very similar sensibility as to what way, not just the way, what the taste we have, but the way, the atmosphere we like to have on set. Is pretty similar in a sense, you know. I think we both are hard workers.
This felt distinct for me though, in the sense that I think, I don't know, I find it, I'll normally go with the kind of flow of how the set is running. And I think because this was Andrew and Andrew's film, I'm so glad that that was the tone that was set. Because I think it's actually important when you're supporting in a story that it's like the lead of the film and has to dictate
a little bit
in a good way, because it's there.
Or they just do anyway
because they're there all the time, and that's the rhythm that's set. And I was so grateful, because the danger with material like this is that the set can become wrought and intense, and that can feel good to the actor doing it because it feels authentic at the time, but then you get less color in the performances in the end product. But it's also such a weird thing when you like shoot this years ago, and chemistry is never a word that ever comes up when you're filming it, exactly. Ever. And it's then what people focus on and when an audience encounters it. Mm. So you're like, oh, right, great.
Yeah. Because the chemistry is literally, they say you build chemistry, but of course you have you build with the actors and the script, and then, you know, something we've been talking a lot about, but the audience actually strangely provides a lot of chemistry with their expectations and with their collaborators in a way, because it's their excitement or lack of excitement to see two people together that dictates it. And so that's a very interesting thing to learn, and it's the scenario creates chemistry. It's what situation are you putting that in that ignites the audience's imagination? I mean, of course, we our connectivity is really important. But as actors, as we said before, we could have really not gone on as people and still have chemistry.
Yeah.
So it's a combination of so many different chemicals.
Keiner stellt sich hier vor den anderen und ich kaufe den beiden das sofort ab. Also es ist so ein bisschen wirklich Schauspielunterricht gewesen für Fortgeschrittene.
Ich möchte die alles entscheidende Kernfrage stellen. Wie oft hast du geweint?
Sagen wir es mal so, im Interview nicht, aber im Film. Und da war es auch ganz gut, dass ich nie Make-up trage. Die Augen hatte ich nämlich irgendwann nicht mehr. Also es hat mich so ein bisschen erinnert an Call Me By Your Name in einem Moment. Mhm. Also diese Eltern-Kind-Aussprache. Und das war auch in vollem Bewusstsein von Paul Mescal und Andrew Scott. Also das mit dem Weinen.
Not to manipulate them or make them feel discomfort, but I think I love going to the cinema, and if the cinema moves me, like, and that can be laughter or tears, but it's the best feeling in the world. Like, you're in a dark room with other people and you're connecting. Or my favorite thing is when a film moves you, but it moves you in different places. Like, say if I went to the cinema with you and we were moved by the film,
but
and you talk about like what was the junction in the film that made you upset or what made you laugh. And I think that's the joy of cinema and acting and performance and direction and all of those things coming together to allow other human beings to analyze themselves. And to go back to the question that we answered earlier, it's like, this is a film that makes us all reflect on our relationship to our parents or past romantic relationships so easily. It just gives you like straight access into that.
Es ist wirklich eine ganz intensive Filmerfahrung voller Emotionen, wie so ein melancholischer, flirrender Bilderrausch, der mich beim Zuschauen in so eine warme Decke gehüllt hat, aus der ich nie wieder raus wollte. Aber eben auch eine unterschiedliche Darstellung von Männlichkeit. Das ist ein Thema, das den beiden sehr am Herzen liegt.
This is, to speak on our behalf, I think I know your taste as well. It's like, this, I feel like, is in our wheelhouse. It's the thing that we're curious about. I think masculinity is such a beautiful thing, even when it's at its most. I love playing all forms of it, like from the most violent man to the, because I think it's like all of these characters, Harry and Adam in this, contain multitudes, but there is something that like male actors are being asked of more. It's kind of in vogue to kind of bring a vulnerability to the screen.
Yeah.
And that they're the men that I know in my life aren't like big burly boxers or like incredibly heteronormative things like that. I think that's the scale with which I encounter my own masculinity and my friends, and my access point to masculinity is more familiar to me in films like All of Us Strangers or Fleabag or
Call Me By Your Name.
And that actually has nothing to do with sexuality. Of course, the sense of those stories, it's actually to do with
nothing to do with the sexuality.
Modernity of what film is asking men to do.
Yeah.
So I think it's way more interesting. And I think then it allows you as an actor that when you are being asked to play like a Stanley or characters in Vanya, it feels like a relief on both sides because it's, you're not being asked the same thing over and over again as an actor, because the palette and the canvas is widening.
And it feels like it's the question is like, what does it mean to be a man? And what does it mean to be a woman? What does it mean to be female? Yeah. What does it mean to be male? It's like, there isn't one sort of set.
No, we could talk about that literally for days.
And that has nothing to do with sexuality. You know, I'm a gay person, but I know lots of people who are incredibly masculine, so to speak, and a lot of gay men who are more feminine seeming. But actually, I think being a feminine man doesn't make you any less of a man. A man is can be all different types of things, you know, and a woman can be all different types of things. And I don't know, I think there's a kind of hysteria about that, that I hope in the work that we try to do just questions that, because it's exhausting. It's exhausting, all that stuff, that pressure to behave in a particular way is just completely unnecessary. We're not here long. Be as you are, you know?
Besser lässt es sich nicht zusammenfassen von Andrew Scott und Paul Mescal.
Dann könnt ihr diese beiden jetzt ab Donnerstag sehr gerne auch genießen, gemeinsam und obendrauf dann auch noch zusammen mit Claire Foy und Jamie Bell. Das sind die beiden, die die jungen, bereits verstorbenen Eltern im Film spielen von Adam. Also a star-spangled Kino in All of Us Strangers.
Ja, kommen wir nun zu Tom Westerholz' Lieblingskategorie Musical von Steven Spielberg, die ein Remake bekommen.
Kann man da bitte eine eigene Oscar-Kategorie draus machen?
Musicals.
And now, Musicals by Steven Spielberg,
Remake.
Got a remake. Also, ich glaube ja, dass du mich da einfach immer wieder vorsätzlich falsch verstehen willst.
Korrekt.
Nur weil ich vielleicht 1, 2, 3, 5, 19 Mal was gegen Musicals gesagt habe. Unter anderem, ja, das ist richtig, bei West Side Story, heißt das aber trotzdem noch lange nicht, dass ich dieses Genre kategorisch hasse oder gar Steven Spielberg. Den verehre ich bis auf einige Ausnahmen sehr. Und auch dazu kommen wir später noch, nämlich genau zu diesen Ausnahmen. Aber gut, ja, ich gebe dir teilrecht. Ich begegne Musical- und Musikfilmen mit einer gewissen Skepsis.
Also wenn ich aus einer Sache bei All of Us Strangers was gelernt habe, ist, dass es wichtig ist, in die Traumaaufarbeitung zu gehen, dann mache ich das jetzt hier mit dir. Ne? Es gibt ein Remake von einem Steven Spielberg-Film, der 1986 war es, glaube ich, für 11 Oscars nominiert war und keinen einzigen bekommen hat. Wobei das auch nur so semi stimmt, denn der Film, der jetzt kommt, basiert nicht auf dem Spielberg-Film, sondern auf dem Broadway-Musical, das die gleiche Romanvorlage von Alice Walker hat, Die Farbe Lila. I feel sorry for you, to tell you the truth. You remind me of my mama, under your husband's thumb. No, you under your husband's foot. What he say go, why you so scared? I never know, but if a man raise his hand, hell no.
So, kurz ein bisschen hier eingeordnet und der Reihe nach, die Farbe Lila in der Neuauflage ab Donnerstag im Kino. Ich habe mir tatsächlich, wie letzte Woche angekündigt, den fast 40 Jahre alten Schinken, ja, wenn ich das hier sage, dann mache ich das natürlich auch, diesen fast 40 Jahre alten Schinken von Spielberg nochmal reingetan mit Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey, Danny Glover und anderen. Musik von Quincy Jones und damals, wie erwähnt, Regie Steven Spielberg, also in Mitte der 80er etwas relativ Normales, dass ein weißer Mann eine komplett schwarze Geschichte erzählt. Noch dazu eine extrem düstere Rassismus-, Sexismus-, Missbrauchsgeschichte, die zwischen 1909 und 1930 spielt, rund um zwei Schwestern, die gegen all die grausamen Dinge, die ihnen geschehen, zusammenhalten. Zur Story kommen wir dann ja gleich auch noch ein bisschen. Ganz interessant, so in der Gegenüberstellung, Spielberg dieses Mal halt nur Produzent, zusammen mit der mittlerweile mächtigsten Medienfrau der USA, also Oprah Winfrey, die damals im Film mitgespielt hat, ist jetzt eine der Mitproduzentinnen des Films. Und die Musik stammt wohl, zumindest zum Teil habe ich gesehen, auch wieder von Quincy Jones. Wobei, auch das nochmal für euch zum Verständnis, eben diese Version von 85 ganz deutlich kein Musikfilm war. Also es gab Musik im Film, in erster Linie Gospel und Blues, aber tatsächlich eher untergeordnet und nicht szenisch wirklich inszeniert. Daher meine Frage jetzt, liebe Frau Wollner, die Neuauflage jetzt gerade frisch vor Augen hat, ist das jetzt der Hauptunterschied?
Also ich habe den Film von 1986 nicht gesehen, da war ich nämlich 3 Jahre alt, noch nicht mal. Also ich wurde dann 3. Allerdings hat das Buch gerade so eine Art Renaissance. Ne? An dieser Stelle liebe Grüße an meinen Buchclub, an der aktuell das Buch liest. Ja, meine Mitgliedschaft ruht mehr oder weniger, deswegen liegt es bei mir nicht auf dem Nachttisch.
Dafür hast du gerade keine Zeit oder
da
was?
Da liegt Gute Nacht, Gorilla.
Komisch.
Aber ich schweife ab. Also der Film spielt wie Musical, Film und Roman in den Südstaaten an. Anfang der 1920er. Und um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, es ist wirklich eine Musical-Verfilmung. Die Sklaverei ist vorbei, aber die Klassen- und Rassenunterschiede, sie sind noch fest in der Gesellschaft verankert. Das bekommen die Schwarzen jeden Tag zu spüren. Es geht um die Afroamerikanerin Celie, die ist eine der beiden Schwestern, die du eben schon angesprochen hast. Die hilft im Laden ihres Vaters aus, von dem sie auch regelmäßig vergewaltigt wird, schon zwei Kinder hat, die sie zur Adoption freigeben musste, gegen ihren Willen. Und dann hält ein älterer Mann, den sie nur Mister nennen darf, um die Hand von Celies Schwester an. Der Vater gibt ihm aber nur die weniger attraktive Celie und trennt die beiden Schwestern.
Den Kopf immer schön hochhalten, so wie es Mama uns gesagt hat. Ich komm dich besuchen, wenn ich kann. Selbst wenn wir uns trennen müssen, du und ich. Wir sind auf immer ein Herz.
Die Schwester verspricht ihr, noch jeden Tag zu schreiben. Und Celie ist jetzt gefangen in einer Ehe mit einem Mann, den sie nicht liebt und der sie nicht liebt, der jemanden für Haus, Hof und Kinder brauchte, also eine billige Arbeitskraft. Und sie wendet sich in ihrer Not in Briefen an Gott. Es gibt ziemlich viele Frauen im Film. Celie, die Schwester, die Schwiegertochter Sophie, die Blues-Sängerin Chuck Avery, die eigentliche Liebe von Mister. Und es ist weniger eine Leidensgeschichte wie bei Spielberg, sondern wirklich mehr eine Emanzipationsgeschichte mit sehr starken Frauenfiguren.
Sie war die Einzige, die mich je geliebt hat.
Es wird Zeit für euch, die Welt zu sehen.
Hier muss es jetzt mal anders werden.
Sieh's an.
Das ist nichts für mich.
Unsinn. Wir müssen aussehen wie die. Das Lachen will ich in Farbe sehen.
Ich mag das sehr, wie schonend du versuchst, mich um das Pudelskern herumzuführen. Hör einfach auf damit. Wie viel Musical steckt jetzt drin im Film?
Keine Angst, ich werde jetzt nicht singen. Und keine Angst, es ist wirklich organisch eingebaut, wenn gesungen wird. Dann aus gutem Grund. Es gibt immer wieder so Fantasiesequenzen. Da ist der Film dann ganz im magischen Realismus angekommen. Mit so knallig bunten Farben. Da werden Celies Gedanken und Emotionen wirklich bebildert und besungen. Da steht sie zum Beispiel mal auf einer Shellac-Platte und tanzt. Das ist allerdings, du guckst mich jetzt mit großen Augen an, trotzdem immer noch organisch. Ne? Der Regisseur Samuel oder Blitz Basavule, der hat nämlich Musikhintergrund. Der ist eigentlich Rapper und Filmemacher aus Ghana. Der hat unter anderem Beyoncés Musikfilm Black is King gemacht. Und der hat ein Händchen dafür, diese schwarze Lebensrealität zu bebildern. Denn der Film ist trotz all dem Leid, der Härte der Geschichte und der Schicksale der Frauen eben doch empowernd. Und am Ende, ich bin irgendwie in Heulstimmung gerade, blieb bei mir wirklich keines meiner zwei Augen trocken. Der einzige Wermutstropfen, die Queerness der Geschichte, die aber auch bei Spielberg wohl überhaupt nicht vorkommt, die aber die Vorlage hat, ne, dass es da eigentlich noch eine lesbische Liebesgeschichte gibt. Die geht hier auch ein bisschen unter, wird nur am Rande verhandelt. Das ist im Roman ausgeprägter, habe ich mir sagen lassen von meinem Buchclub. Ne? Ich habe tatsächlich ja mit Basavule gesprochen und ihn erstmal gefragt, was seine Beziehung zum Ausgangsmaterial von Alice Walker ist.
I first read The Color Purple in college, part of my English literature class, and I kind of it became like a center for me. I returned to it often, and you know, somewhere along the line I also saw Steven Spielberg movie, and then I never got to see the Broadway play, unfortunately. I wasn't in New York at the time I was running, but of course when I got hired I was sent clips, so I'm very familiar with it now. So yeah, that's my journey through The Color Purple.
What was your approach following sort of Steven Spielberg's footsteps?
First, the goal was not to follow his footsteps. I think that he would appreciate the fact that we try to make our own version of The Color Purple, you know, something that was ours, something that was truly contributing to the canon. And, you know, I went in trying to make an original film, right, that based on familiar characters, you know, based on a familiar storyline. But my intention was never to make a remake. My intention was always to make an original film. Just by finding a unique way into the story was my goal. And once I discovered and I went back and read Alice Walker's book and found on the first page and the first line, "Dear God, I'm 14 years old. Please send me a sign. Let me know what is happening to me." I immediately knew that whoever can write letters to God must have an imagination, you know, and that really became my way in to The Color Purple. And so, yeah, it was all about exploring Celie's headspace and how she was navigating her trauma and abuse.
Talking about imagination, creating pictures, images, doing a movie, what did you have in mind? What was your visual approach telling The Color Purple?
Well, my visual approach, first of all, was to move away from how we're socialized to think of period films, which is often desaturated and sepia-toned. I think it's quite based on photographs that have survived many, many, you know, 100 years ago, photography, which often is faded and sepia and black and white. So we often think about the past this way. Dan Lawston, my DP, and I were very adamant that we were going to push into the photographs and arrive in the real world where these people lived, because after all, they lived in color and vivid color at that. So that was the first big visual goal that we had, was to make sure that we were going to not be a drab, dreary period film. We were going to be exploding with color, exploding with vibrancy. The other visual goal was to liberate the camera, to let the camera be free, not just in big dance scenes, but also in basic dialogue and narrative scenes. We always kept the camera alive. We always kept it moving. And my production design and costume team really were the ones who helped create a lived-in experience, because The Color Purple, especially when you inherit work from Broadway, it can be very Broadway, you know? And my goal was to create a situation where everything felt lived in, the houses, the clothes, nothing was felt like it was pulled from a truck. It all needed to feel like we were in the real world with them.
You're a musician yourself, a really successful musician. How does it help being a musician, your work as a director, and how did you try to fit in the music? Can you talk a little bit about the work?
It was very, very helpful. The fact that I'm very familiar with sonic storytelling, you know. It was also helpful because I was able to create cadence in a way that most musicals don't. Most musicals, the music just comes out of the sky. And that's what we were trying to avoid. Because I'm a musician, I know that you can begin with the horse's hoofs that then, you know, become the banjo, that become the girls doing patty cake, that becomes, you know, and it builds into a big score. Or even the guys building the house with the hammers, you know, they can be hammering and sawing, and before you know it, it's a big song. And so for me, I was always trying to create a source for the music. That was my primary goal. And I think that we quite achieved it. And thanks to my many years of being on stage.
Why would you say does the story of CD need to be told today still as well?
Well, I think that it's incredibly critical that we realize how far we have not come. Issues of gender-based violence, subjugation of women continue to be a central problem in our world today. Issues of racial discrimination and discrimination based on sexual orientation continue to be a problem today. And a lot of young people think these problems begin with them. In fact, they do not. They are as old as time, and they're deeply flawed systems that we inherited from largely oppressive structures that then have seeped into our domestic lives and now become normalized. Issues of patriarchy, you know, these are much bigger problems that existed way before these young people. So it's really helpful for them to get a glimpse into how they arrive here, which then maybe they can start to solve some of these problems, knowing that it has a deep history past. And then maybe they can find the actual cancer and not be dealing with the symptom.
Immer noch aktuell und deswegen gerne reingehen in die, ja, natürlich auf 2024 bisschen aufgepimpte Version von Die Farbe Lila, die sicher besser in unsere heutige Zeit passt als die von 1985. Das ging mir schon so, dass ich die auch zumindest teilweise schwer auszuhalten fand, jetzt beim beim nochmal gucken. Das bleibt aber auch andererseits nicht aus, wenn Filme knapp 40 Jahre alt sind, ne? Also so Stichwort Zeitzeugen. Ich bitte das immer nicht zu vergessen, weil auch wir beide, Anna, immer mal wieder uns in so Diskussionen verheddern müssen mit Menschen, die dann fragen, ob man so Filme heute noch gucken darf oder ob man die noch zeigen kann. Ich finde es immer höchst schwierig, wirklich so Filme von vor Jahrzehnten jetzt vorzuwerfen, dass sie nicht in die heutige Zeit passen. So, ach was? Also wie denn auch? Das ist ein eigenes Thema, das können wir vielleicht irgendwann gerne auch wann anders nochmal vertiefen. Es ploppt immer wieder mal so auf. Die Farbe Lila vertieft ihr jetzt für euch, wenn ihr gerne möchtet, ab Donnerstag im Kino. Wir hopsen genau da jetzt raus aus dem Kinosessel mit einem gewaltigen Sprung rüber auf die Couch und machen weiter mit Dingen, die ich schwierig finde. Amerikanische Kriegsheldengeschichten zum Beispiel.
Da braut sich was Großes zusammen.
Die Achte bildet damit die größte Luftstreitkraft, die die Menschheit je versammelt hat. Geradewegs in Hitlers Territorium.
Wir brauchen uneingeschränkte Überlegenheit in der Luft. Das ist die Mission.
Was? Das ist vielleicht das letzte hübsche Gesicht, das ich sehe.
Es ist 1943, amerikanische Streitkräfte werden nach Großbritannien verlegt, damit man dort zum einen deren Streitkräfte für die Bomberangriffe auf Nazi-Deutschland unterstützt und sich zum anderen da auch den Angriffen der Nazis auf England entgegenstellt. Über den Ausgang der insgesamt 9 Folgen auf Apple TV Plus ist wenig bekannt. Geheimer Geheimscheiß, weil jede Woche nur eine neue Folge kommt und keiner weiß wohl so wirklich, wie die ganze Nummer dann ausgeht. Aktuell sind es 3 Folgen, die jetzt draußen sind. Aber ich möchte hier zumindest mal nicht ausschließen, dass sich möglicherweise in Masters of the Air alles dann doch wieder mal Richtung D-Day bewegt, also die Landung der alliierten Streitkräfte an der französischen Westküste am 6. Juni 1944, der größten konzertierten Militäraktion eines Kriegsbündnisses in der Geschichte der sich gegenseitig die Köpfe einschlagenden Menschheit.
Also so ganz vage, eher im Subtext, vorsichtig formuliert, Zwischen den Zeilen gehört, möchte ich fast sagen, du wärst nicht der allergrößte Fan?
Ja, tut mir auch ein bisschen leid, wenn ich hier heute ein bisschen den Motzki gebe, aber so richtig, ganz ehrlich, kann ich's nicht mehr sehen. Und vor allem nicht vom meistens, wie vorhin angeteased, vom meistens von mir sehr verehrten Steven Spielberg. Ich meine, wie oft will der sich diesem Thema World War II noch nähern, sich daran abarbeiten, habe ich das Gefühl. Und vor allem, warum so? Also ich mochte Schindlers Liste und ich fand auch Saving Private Ryan wirklich noch sehr sehenswert. Das kann man ja auch einmal machen, so eine Geschichte erzählen. Speziell, wenn man Spielberg ist und dessen Mittel und Möglichkeiten hat, weil es sieht ja auch immer alles ultra fett aus, was er macht. Aber dann kam ja auch noch Band of Brothers und der Nachfolger The Pacific als 2 weitere Serien zum Thema tapfere US-Militäreinheiten im Zweiten Weltkrieg. So, und jetzt das Ganze halt irgendwie nochmal. Und wieder so, wie es mich wirklich auf die höchste Palme am ganzen Strand bringt, nämlich Heldenverehrung in Sachen unendlicher Tapferkeit und noch größerer Testosteronprobleme.
Aber diesmal sind sie doch in der Luft.
Major Egan, Sie wurden als erster Pilot der 100. zugeteilt.
Zusammen mit Buckley.
Sie haben das Kommando über 35 Flugzeuge und 350 Männer.
Stirb mir ja nicht weg, bevor ich da bin, verstanden?
Ja, fand ich auch jetzt keine so wahnsinnig gute Idee, ausgerechnet Elvis-Darsteller Austin Butler auf die Hauptrolle so als wirklich tollkühnen Bomberpilot Major Gale Cleven, genannt Buck, zu setzen, weil der das leider auch alles mit dermaßen dicken Eiern und auch permanent so kehliger Stimme spielt. Ich hab's wechselnd geguckt, deutsche Synchro und dann im Original.
Es wird die ganze Zeit auch so geredet.
Dass mir wirklich vor lauter War-Hero-Arschkriecherei ein bisschen schlecht geworden ist. Selbst Barry Keoghan, den wir ja beide unter anderem in The Banshees of Inisherin
und aktuell in Saltburn
wirklich wahnsinnig gerne gemocht haben, kommt hier rüber wie so ein kriegsgeiler Ire, der auch einmal so cool sein möchte wie diese umwerfenden Typen, diese Amerikaner, die durch pure Blicke und so auch bescheuertes auf Zahnstochern rumgekaue in ihren hochgeklappten Fellkragen Lederfliegerjacken jede rotlippige Frau in der Serie in die sofortige Ohnmacht schmachten können. Und wenn sich dann beim nächsten Fliegerstaffelangriff auf Bremen mit 500 Bomben doch mal ganz kurz sowas wie eine Sinnfrage oder ein Gewissen meldet, dann hey, dann ist der moralische Ablassbrief natürlich auch in 0, nix geschrieben.
Alles, was wir tun, Tag ein, Tag aus, das macht doch was mit dir, oder?
Wir sind hier, um die Monster zu bekämpfen. Die Dinge, zu denen diese Leute fähig sind. Die haben das verdient. Glauben Sie mir.
Ja, natürlich. Es sind ja auch alles Nazis da unten gewesen. Also drauf mit den Bomben. Wie immer irgendwie, wenn Amerikaner irgendwas irgendwo abschmeißen. Und selbst heute mit all dem Wissen, das man hat, also auch aus amerikanischer Sicht, nicht endlich mal differenzierter auf diese dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte zu gucken und vielleicht nicht auch endlich mal damit aufzuhören, so zu tun, als wäre Krieg irgendwas Heroisches und Lobenswertes, irgendwas bewundernswert Tolles und als wären Soldaten Helden. Sie sind es nicht. Also mir tut wirklich jeder Mensch von Herzen leid, der per Verfassung dazu gezwungen wird, auf einen anderen Menschen zu schießen. Soldaten kommen zu über 90%, glaube ich, ist so eine Zahl, schwer traumatisiert aus kämpferischen Kriegseinsätzen. Und ich finde dann vor allem, wenn jemand wie Spielberg sowas inszeniert, da verlange und erwarte ich, dass er den Zweiten Weltkrieg eben nicht so aussehen lässt, wie in diesen ersten drei Folgen, die wir sehen konnten. Vielleicht nimmt's in den übrigen sechs plötzlich eine ganz krasse Wendung, dann bin ich auch gerne bereit, mich bei ihm persönlich zu entschuldigen, aber bisher, finde ich, sieht's nicht danach aus, sondern nach dem üblichen amerikanischen Kriegsheldenabgefeier.
Ich kann vor lauter Abfeuerei über deinen Verriss dem ich bin nicht in der Lage, da jetzt noch was Konstruktives zu sagen. Du hast dich so schön in Rage geredet. Und ich mag die Stimmung, in der du gerade bist. Deswegen würde ich sagen, mach doch bitte einfach weiter im Schellenmodus.
Ich habe keinen Bock mehr auf Gefängnis. Bevor ich da noch mal reingehe, lasse ich mich abknallen oder ich töte.
So, liebe Frau Wollner, ich drehe an dieser Stelle den Spieß um. Ich habe mich gerade zum besten Freund von Steven Spielberg gemacht. Ich muss mich jetzt erstmal aus dem Bereich einer möglichen drohenden Unterlassungsklage herausberuhigen. Denn wenn ich jetzt direkt weitermache, dann wird es hier ein klein bisschen eng.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Deswegen mache ich das weiter und freue mich auf die Unterlassungsklage von einem fast Nachbarn von mir, Kida Koda Ramadan, ne? Kiezgröße aus Neukölln, der in Four Blocks dabei war, der letztes Jahr doch tatsächlich auch mich mit Asbest durchaus gehabt hat, seinem Seriendebüt, und der ja auch mit In Berlin wächst kein Orangenbaum auch ein beachtliches Langfilmdebüt hingelegt hat, hat letztes Jahr noch große Töne gemacht und gesagt, ich bin nicht mehr der Mensch, der ich sehr gerne sein würde, deswegen mache ich eine Auszeit.
Hätte er mal.
Stattdessen hat er eine Serie gemacht, Testo, ne, die Abkürzung von Testosteron. Das ist ein Experiment. Es gibt 7 Folgen, die sind 15 Minuten lang jeweils, und es gibt ein Setting. Es gibt 5 Gangster, 6 Geiseln und einen Banküberfall.
Los, Jungs, wir haben keine Zeit, Mann!
Keiner will wissen!
Hör zu, wir sind das Durchführen!
Kongo, ist alles gut da draußen? Okay, pass auf, wir kommen jetzt raus, okay?
Alter, wo bleibt der Digga?
Keiner bewegt sich.
Ey, ihr verdammten Bastard, ich hab das Paradies entdeckt!
Das Ganze strotzt einfach nur von Testosteron, von dümmlichen Sprüchen und von Eierschaukeln à la Neukölln. Ich hab mich schon so über diese Serie aufgeregt, dass ich eigentlich mein ganzes Pulver schon privat verschossen habe. Ich verstehe nicht, warum im Jahr 2024 solche Geschichten noch erzählt werden. Ich verstehe nicht, warum, okay, Freddy Lau ist, glaube ich, der siamesische Zwilling von Kida Koda Ramadan. Ja, die können was, nicht ohne einander.
Was immer Kida macht, macht Freddy auch, wahrscheinlich auch automatisch.
Also Ronald Zerfeld, Nicolette Krebitz, Ruby Ofe, Katharina Thalbach, Janet Hein, ich weiß nicht, warum, also
Die werden doch auch gewusst haben, selbst wenn es kein, Stichwort Impro, selbst wenn es kein Dialogbuch gegeben hat, musst du doch gewusst haben, wo das Ganze hingehen soll. Du musst doch eine Beschreibung deiner Figur gehabt haben. Warum spielen eine Janet Hein, eine Nicolette Krebitz, warum spielen die solche Rollen?
Gangster.
Ja, wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Also, das Problem, was ich grundsätzlich mit Testo hatte, neben dem, was du gerade schon gesagt hast, fing an eigentlich mit der ersten Minute der ersten Folge. Ich glaube hier keiner Figur irgendwas. Also es geht damit los, dass diese fünf Gangster, die sind bereits Freigänger, werden uns aber irgendwie verkauft so als voll die schweren Jungs. Also die haben wegen echt krasser Taten gesessen. Die sind aber mittlerweile Freigänger. Das heißt, die hätten es mutmaßlich nicht mehr lange, bis sie eh raus sind aus dem Knast. Und dann überfallen die ohne Not eine Bank. Das ist das Erste, was keinen Sinn ergibt. Dann rennen die da rein, vermitteln nichts als völlige Planlosigkeit und zerstören erstmal alles. Also da wird rumgeballert, da werden Sachen von den Schreibtischen in dieser Bank geschlagen und getreten. Einer im Team, ich lass mal ungespoilert, wer es ist, aber auch der hat mir in seiner Rolle wirklich leid getan, wirkt wie auf Halluzinogenen, als er plötzlich die Schließfächer in der Bank sieht und will dann plötzlich diese ganzen Schließfächer aufknacken, womit man dann halt der Polizei gibt, auch schön draußen vor der Bank Stellung zu beziehen. Das ist aber nicht irgendeine Polizei, sondern es ist die unglaubwürdigste Polizeistreife der Welt, die da erscheint. Nicolette Krebitz.
Es ist nicht Detlef Buck in einer Uniform.
Es ist
so viel Zeit muss sein.
Das wäre aber wirklich...
Da hätte ich gelacht.
So, das wäre good point of return gewesen. Wenn nämlich, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn diese ganze Klamotte, die wir da sehen, als solche irgendwo erkennbar wäre. Also wenn es irgendeine Form von Reflexion gegeben hätte, dass das Ganze vielleicht dann umkippt in so eine Bankräuber-Groteske. Aber das passiert hier nicht. Stattdessen Nicolette Krebitz als so ein völlig überfordertes Polizeimäuschen, also was für eine, hast du eben auch schon zu Recht kritisiert, was für eine Frauenfigur im Jahr 2024, Polizeipräsidentin Katharina Thalbach mit ihren 1,54 Meter, die ich wahnsinnig gerne mag, die wirkt aber hier wie eine Polizeipräsidentin aus einem Mel Brooks Film. Nur gleichzeitig fehlt halt bei diesen Bankräubern, bei diesen fünf, da fehlt jede Form von Selbstironie, du hast nur dicke Eier, du hast Brüllen mit Testosteron bis unter die Haarspitzen, wie bei so 15-jährigen Neuköllner Jungs vielleicht, die das Ganze auf dem Spielplatz nachspielen. Und was, glaube ich, das größte Problem ist, du hast ja eben auch schon vier Blocks angesprochen und da hat ja auch Kida als Tony Hamadi fantastisch funktioniert, es war eine super Rolle. Aber es gab halt ein wahnsinnig gutes Drehbuch aus der Hand von Marvin Krinn und dessen, ich glaube, sechs Mitstreitern. Also die hatten einen richtigen Writers Room damals, die sich Gedanken gemacht haben, wie man Gangster wirklich auch mit Worten bebildert. So, und das fehlt hier, weil improvisieren können die, die wir da sehen, alle 0,0. Da haben sich der gesamte Cast inklusive Kida, finde ich, wirklich verzockt. Sieben Folgen lang hören wir sich ständig wiederholende Floskeln, zu 80% immer wieder, ihr müsst mir vertrauen, jetzt vertraut mir mal, nee, vertraut mir. Also je mehr das Ding aus dem Ruder läuft, desto mehr hören wir, ihr müsst mir vertrauen. Oder wie Skida in Testo selbst sagt,
es geht jetzt nur noch um mich.
So, diese Bankräuber werden uns verkauft als Freunde seit Kinderzeiten, so auf dem Bolzplatz im Berliner Kiez, also wirklich so Hinterhof, Best Friends Forever. In dieser Bank schreien die sich aber nur gegenseitig an, bedrohen sich gegenseitig, also auch diese Freundschaft, glaube ich, null.
Ich bin der Boss jetzt. Was jetzt? Pardon. Ich bin der Boss.
Halt deine Fresse!
Kleine Stoppe runter!
Ich verliere mich, du merkst es langsam im
ein
Detail.
Bisschen.
Ja, aber es ist so, es gibt dann noch so eine...
Ich mag's, ich höre dir gerne zu dabei.
Es gibt dann noch so eine Szene auf dem Bolzplatz, da habe ich mich fremdgeschämt, weil dann siehst du diese Jungs, die sind da vielleicht alle so 12, 13 und da sollen uns halt jeweils in diesen Bolzplatz-Szenen gezeigt werden, dass das halt, dass die sich seit der Kindheit kennen und ja beste Freunde sind. Und dann wird so eingeblendet bei jedem Einzelnen, wenn die vorgestellt werden als Kinder, was die später mal werden wollen.
Anwalt.
Anwalt.
Philosoph.
Arzt. oder Jurist. So, also genau, und dann nur bei Keiko, also dem Typ, den Kida spielt, da steht dann irgendwie drüber, oder er sagt dann, glaube ich, ich will später eine Bank überfallen oder irgendwie sowas, also auch noch so dieser versuchte Subtext, dass diese Jungs aus dem Milieu ja sowieso keine Chance haben, irgendwas zu werden außer Gangster, selbst wenn sie als Kinder mal Rechtsanwälte, Ärzte und Piloten werden wollten, also auch das schlimm. Es ist so eine in die Hose gegangene, dicke Eier, Steroide, Testosteron-Nummer, ohne Reflexion, ohne dass das Ganze irgendwo eingeordnet würde. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir Filmen von vor 40 Jahren, meiner Überzeugung nach zumindest, heute nicht vorwerfen können, dass sie nicht in die Heute-Zeit passen, weil diese Filme ja nun mal vor 40 Jahren gedreht worden sind. Einer Produktion von 2023 können wir das absolut vorwerfen und diese hier, also Testo, wäre wahrscheinlich selbst auf dem Trashmarkt der 90er Jahre schon 10 Jahre zu spät gewesen. Wenn so ein paar spätpubertäre Jungs das auf eigene Kappe für YouTube gemacht hätten, meinetwegen, aber dieses Ding ist halt jetzt in der ARD-Mediathek und das, ganz ehrlich, tut mir einigermaßen leid für alle Beteiligten und am meisten für euch, wenn ihr euch das anguckt.
Amen.
So. Bald ist Berlinale.
Ja.
Der und die ein oder andere der angesprochenen Personen heute werden uns da möglicherweise über den Weg laufen.
Helm, schusssichere Weste,
so, wie vielleicht, macht das? Ja, also Helm wäre ein guter Anfang. Ich werde mir vielleicht zumindest so ein, wie so Boxer das haben, so ein Mundschutz, ja, dass nicht gleich alle Zähne draußen sind. Aber nein, mal ganz im Ernst, vielleicht darf man das am Ende nach so einem schon etwas böseren Verriss auch sagen. Das ist dann nie ein doof finden der Personen. Das hat nichts damit zu tun.
Hast du Angst?
Dass, nein, aber ich finde, dass ich, mir tut das dann immer leid. Ich mache das nicht gerne, so eine Schelle zu verteilen. Es gehört sicherlich auch zu unserem Beruf, aber vielleicht kann man dann hinten nochmal ruhig dazu sagen, dass es nicht gegen die Menschen geht, weil die alle, genau wie wir, halt mal bessere Entscheidungen treffen und mal schlechtere Entscheidungen treffen. Das ist ja bei der Schauspielerei nicht anders als bei uns. Der einzig große Unterschied ist, dass diese Menschen das vor Hunderten, Tausenden oder sogar Millionen von Zuschauern machen und bei uns, die wir halt diesen Beruf nicht ausüben, es in der Regel nicht so viele Leute mitkriegen, wenn wir eine falsche Entscheidung treffen. Also in dem Fall, ja, seht uns das dann vielleicht auch mal nach, dass wir hier niemanden mit Kritik an Produkten, die diese Menschen herstellen, dass wir da niemanden persönlich angreifen wollen, aber deren Arbeit nun mal einfach hin und wieder in die Hose geht. So, und das ist hier passiert. Nächste Woche, liebe Anna, beschäftigen wir uns mit Spider-Girls.
Ja, so ähnlich. Madame Web, ein neuer Film aus dem Spider-Man-Universum von Sony. Mhm. Dann habe ich schon gesprochen mit Katharina Stark, Hauptdarstellerin in der Miniserie Deutsches Haus und kommenderweise European Shooting Star auf der Berlinale 2024. Und zwischen den Berlinale-Shooting Stars und mir gibt es die Tradition, dass wir uns 2 Wochen vor der Berlinale immer mal treffen.
Das ist nämlich dann quasi auch für uns so ein bisschen der Startschuss in die tollen 10 Tage, 15. bis 25. Februar dieses Jahr, die Berlinale. Da werden Anna und ich natürlich auch unterwegs sein. Erfahrt ihr dann in der Woche drauf. Für nächste Woche habe ich mir noch vorgenommen, mir Schock anzugucken. Das ist nämlich das Regiedebüt von Dennis Moschito. Ihr habt bis dahin, glaube ich, Auswahl genug. Traut euch ruhig auch an das ran, was wir hier so geohrfeigt haben. Vielleicht seid ihr ja auch komplett anderer Meinung. Auch das kann ja sein. Dürft ihr uns dann auch sehr gerne mitteilen, wenn ihr das möchtet. Passt bitte auf euch auf. Bis dahin, macht keinen Quatsch. Guckt, passt das noch, wenn ich das in dem Zusammenhang sage?
Ja,
ne? Da, wir haben es ja auch geguckt. Also guckt einfach auch weiter. Nix, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache es ballert. Hauptsache es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.